Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung. Und wir sprechen heute über eine These meines heutigen Gastes. Der sagt nämlich, trotz bröckelnder Allianzen und schwindender Aufmerksamkeit, Sustainable Finance hat die beste Zeit noch vor sich. Wie er dazu kommt und welchen Gestaltungsbereich er auch bei sich ganz persönlich sieht, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich freue mich, dass Joachim Fröhlich bei mir zu Gast ist, Mitglied des Vorstands der Evangelischen Bank in Kassel und heute bei mir in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Herr Fröhlich, das Thema ESG-Backlash ist allgegenwärtig. Wir sehen ganz viele Themen wie die Net Zero Banking Alliance, die sind on hold, wie man so schön sagt. Sie sagen trotzdem, Sie sind der Überzeugung, Sustainable Finance hat die beste Zeit noch vor sich. Wenn Sie das in Gesprächen sagen, ist das Mehrheitsmeinung oder kommt da eher Kopfschütteln?
Ja, es ist immer die Frage, in welcher Runde man die These platziert. Ich glaube, das ist auch ganz klar nachvollziehbar. In dieser Community, in der sich eine Kirchenbank bewegt oder auch in der sich die Nachhaltigkeit an sich bewegt, ist es ein Stück weit kein Kopfschütteln. Bei vielen ist es ein Stück weit Hoffnung. Und bei denen, für die das Thema weg ist, ist es eher ein Kopfschütteln tatsächlicherweise oder auch eher ein Schulterzucken, weil es nie ein Thema war. Ich glaube, das ist ja auch ein Problem dieses Themas, dass eine gewisse Blase sich dieses Themas angenommen hat und dann gedacht hat, das ist das, was alle denken. Und in dem sich selbst verstärkenden Echo dann auch ein Ausmaß angenommen hat, die vielleicht genau das jetzt wieder auf der anderen Seite auslöst, zu sagen, okay, das Pendel war ein bisschen stark in die eine Richtung gewechselt, jetzt in die andere. Natürlich auch gesellschaftlich und politisch getrieben, muss man anerkennen. Da hat der Wind gedreht und dementsprechend dreht auch dieses Thema. Aber ich glaube, alles hat halt auch seine Chance und ich glaube, es war notwendig und zwar auch gut. Und es ist ein reinigendes Gewitter, wie man das eigentlich in jeder Blasensituation hat. Wir werden das wahrscheinlich auch bei künstlicher Intelligenz sehen, wie wir das mit dem Internet gesehen haben, wie wir das. Das ist eigentlich volkswirtschaftlich völlig normal, dass ein Thema, was aufkommt, was auch eine Basis findet, Anhänger findet, eine gewisse Übertreibungssituation kommt, irgendwann wird die Luft rausgelassen, durch welchen Effekt auch immer. Und es geht in die andere Richtung, dann ist es vielleicht ein bisschen zu extrem negativ. Und dann wechseln wir wieder ein neues Equilibrium und da bin ich überzeugt von. Denn
das heißt, wir sind jetzt quasi in der Phase, wo es ein bisschen zu weit ins Negative kippt aus Ihrer Wahrnehmung?
Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon vielleicht drüber sind, weil es spielt eigentlich im Moment gar keine Rolle mehr. Also es wird gar nicht mehr negativ konnotiert. Ich glaube, da sind wir vielleicht schon drüber. Das war so der Anfang dieser Phase, kommt aus USA mit der Wahl von Trump und dann der Angriff auf BlackRock, auf die Nachhaltigkeitskriterien und all dieses Thema. Das, glaube ich, war dann so der Peak, gefühlt, zumindest im Moment. Und dann infolge natürlich auch des Krieges, energiewirtschaftliche Veränderungen, dann die Wahlen bei uns, Veränderungen. Ich glaube, das war so die Hochphase. Jetzt merken wir, dass es in die andere Richtung geht. Zumindest ist es nicht mehr dieses negative Diskussionsthema. Und das würde ich mal sagen, sind wir eher da irgendwo zwischen dem Schlechtesten und einer Bewegung wieder in eine hoffentlich rationale Diskussion, eine Versachlichung einer Diskussion. Das würde ich mir wünschen. Das ist besser als der Hype oder auch das völlige Negieren der Thematik.
Sie sagen ja, es hat die beste Zeit noch vor sich. Das heißt, es würde ja ein bisschen besser werden als am Anfang. Wäre das aus Ihrer Sicht dann darauf zurückzuführen, dass man vielleicht auch die ganzen Trittbrettfahrer gewissermaßen weckert, wenn Sie sagen, es war ein Hype? Es gab ja auch diese ganzen Greenwashing-Debatten und alles wurde irgendwie gefühlt grün angemalt eine Zeit lang. Wäre das so ein Aspekt, wo Sie sagen, das können wir noch besser machen? Gibt es noch weitere?
Absolut. Also ich glaube, das hat dem Thema auch nicht gut getan. Diese Trittbrettfahrer, Greenwasher, diese damit auch zusammenhängenden, ja, soll man das Betrug nennen, aber zumindest war es schwierig und verbraucherschutzmäßig auch nicht in Ordnung und hat der ganzen Thematik nicht gut getan. Plus eins und Punkt zwei, wichtig ist die Entideologisierung dieser Thematik. Ich glaube, wir neigen in Deutschland dazu, alles zu sehr zu emotionalisieren und zu überideologisieren, egal in welche Richtung. Und das tut keinem Thema gut. Man hat immer nur gearbeitet mit der Fragestellung, bin ich richtig oder bin ich falsch? Wer ist gut und wer ist böse? Immer in dieser Schemata gearbeitet. Und wer nicht nachhaltig war, der war nicht gut und war böse. Und das führt natürlich logischerweise bei Menschen irgendwann zu einer Situation, dass sie sich dagegen wehren. Und das so nicht kategorisiert werden wollen, weil sie vielleicht gar keine Meinung dazu haben oder sich die nicht bilden konnten, weil es nie eine sachliche Diskussion gegeben hat, weil die Ideologie das Für und Wider eine Sachdiskussion eigentlich immer beendet hat, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und ich glaube, das ist die große Chance, die wir jetzt haben, das Thema mal zu versachlichen. Und das ist auch unser Grund, warum wir glauben, dass das noch vor uns liegt, weil der eigentliche Ursprung liegt im Klimawandel. Und dieser Klimawandel ist nun mal da. Und es ist auch egal, was ich glaube, wo der herkommt, ob der menschengemacht ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Als Betriebswirt oder Kaufmann ist es eine ganz einfache, rationale Entscheidung. Der Klimawandel geht mit Risiken einher für mein ökonomisches Handeln. Da muss ich was für tun. Und wenn ich die Risiken nicht analysiere, wenn ich sie nicht bewerte und wenn ich mich nicht vorbereite, dann werden sie irgendwann bei mir wahrscheinlich schlagen werden. Und dann werden sie meinen geschäftlichen Erfolg tangieren. Und das finden Investoren nicht gut, das finden Aktionäre nicht gut, das findet niemand gut. Und das hat gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern mit einem ganz banalen, klassischen Risikomanagement. Denn das ist eigentlich das, um was es geht in der Finanzwirtschaft. Dass ich das noch zusätzlich emotional aufladen kann und kann sagen, ja, wir machen das für unsere Kinder und wir machen das. Ja, das ist aber, das würden alle anderen für sich auch sagen, die sagen, wir brauchen wirtschaftlichen Erfolg auf Teufel komm raus, egal wie, weil wir müssen eine vermögende Welt hinterlassen für unsere Kinder. Die meinen das ja auch gut, die meinen das ja nicht böse. Also muss man das da ein bisschen runterholen von dieser Thematik. Das muss man einfach versachlichen. Und das ist auch das, was wir bei der Bankenaufsicht sehen. Die hat sich ja nie von dem Thema verabschiedet.
Das ist ja auch diese große Diskrepanz zum Ärgernis vieler Banken, ne? Dass sie sagen, wir müssen noch Daten beibringen, die unsere Unternehmenskunden gar nicht mehr parat haben. Ist das bei Ihnen auch was?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Die haben auch alle gedacht, da jetzt die Berichterstattung wegfällt, fällt alles andere weg. Das tut sie eben nicht. Denn das, was eigentlich wichtig ist, für diese Risikosteuerung muss weiterhin geliefert werden. Und wir können davon ausgehen, wenn wir Bankenaufsicht erleben, wie sie mit sonstigen Risiken umgehen, wird es eher mehr als weniger werden. Und die werden immer weiter liefern müssen, so wie sie das früher mal sich gewehrt haben, als der Paragraph 18 KWG eingeführt wurde. Die älteren Banker unter uns werden sich noch erinnern, haben auch alle Kunden gesagt, die Informationen gebe ich nicht. Heute ist es Standard. Und so wird es zukünftig auch sein. Das wird seine Zeit brauchen. Das ist alles noch nicht perfekt, auch bei uns nicht. Das ist nicht das, wo man vielleicht immer hin will. Auch da ein bisschen mehr Realismus. Nicht heute schon 100% erwarten. Und wenn ich die nicht habe, dann macht es gar keinen Sinn. Sondern sagen, anfangen, sich dahin bewegen, realistisch sein. Der Klimawandel ist ja auch nicht morgen beendet. Oder fängt morgen an, das ist ja auch eine Dimension von Zeitschiene und einfach realistischer an die Thematik rangehen. Aber dazu dient einfach erstmal ehrlich machen und versachlichen. Und diese Diskussion führen wir auch mit unseren Kunden.
Das wollte ich gerade fragen. Sie sind ja selber auch als evangelische Bank sozusagen Teil des Systems. Sie haben jetzt in Ihrem Fall auch viel zu tun mit Betrieben in der Sozialbranche, im sozialen Bereich. Wie ist denn bei Ihren Kunden die Datenlage? Wie gut ist das Verständnis oder auch dafür, dass Sie vielleicht bestimmte Themen abfragen müssen, sollen? Wie gut funktioniert das?
Ja, das ist mal so, mal so. Das kann man nicht verallgemeinern. Das ist sehr unterschiedlich. Das hat zwei Gründe. Einmal ist es davon abhängig, wie professionell ein Unternehmen aufgestellt ist. Das hat was mit Größe zu tun. Je größer diese Unternehmen sind, je breiter aufgestellt, je mehr Professionalität und Managementkapazitäten da sind, da spielt das für diese Unternehmen eine strategisch wichtige Rolle. Aus zwei Gründen. Das eine ist eine ganz banale Fragestellung eines weiteren Risikos, das die Branche hat, was wir alle eigentlich haben als Unternehmen, das ist der Fachkräftemangel. Und über diese Fragestellung, sind wir ein wertegetriebener Arbeitgeber, mache ich mich auch attraktiv. Denn Menschen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft haben ja ein gewisses Interesse genau an diesen Themen. Und ich spreche Menschen damit an, die sagen, ich tue nicht nur was Gutes, sondern mein Unternehmen erkennt auch die dahinterliegenden Thematiken an und bietet mir ein Umfeld, in dem ich mich sinnvoll einbringen kann. Das ist vielleicht ein arbeitstechnisch-marketing-getriebener Bereich, aber auf der anderen Seite erkennen die aber auch die Risiken. Und für die ist es Teil des Risikomanagements und die erkennen das. Wenn sie es kritisieren, ist es eher das, was wir erlebt haben, diese Überregulierung. Diese im letzten Detail irgendwas zu liefern an Daten, was man nicht hat und wo man auch gar nicht weiß, wofür man das braucht und was dann eigentlich damit passiert. Und ich glaube, dieses Zurückfahren und auch da versuchen, einen rationalen Gedanken oder einen gesunden Menschenverstand, soweit man das so bezeichnen kann, reinzubringen, hilft diesen Unternehmen. Wenn sie kleine Unternehmen haben, die eher quasi mit dem Überleben kämpfen, weil die Branche ist auch nicht auf Rosen gebettet. Wir haben ja das Sozialsystem in Deutschland, über die sozialen Gesundheitswirtschaft, ist ja ein Transfersystem. Die Zahlungen kommen ja vom Staat. Das ist ja eine Grundaufgabe, Grundversorgungsaufgabe des Staates, die ja quasi an Dritte übergibt und dafür dann sorgt, dass die diesen Dienst am Menschen erfüllen können und gibt dafür die Refinanzierung. Das heißt, das sind ja alles Unternehmen, die per se erstmal nicht gewinnorientiert sind. So, und dieses System hat natürlich die gleiche Problematik wie der Rest, der vom Staat an Gelder angewiesen ist, in einer Situation, in der der Staat wenig Geld hat und alle an ihm ziehen und alle mehr haben wollen, weil die Preise steigen, weil die Herausforderungen größer werden und so weiter. Und das führt dazu, wenn sie halt keinen Gewinn machen dürfen, können sie keine Rücklagen bilden. Und wenn sie keine Rücklagen bilden, in so einer Situation sind sie stark unter Druck. Und diese Unternehmen, die so stark unter Druck sind im Moment, weil sie einen Fachkräftemangel haben, weil sie Kostenexplosionen haben, weil sie aufgrund des Fachkräftemangels ihre Betten zum Beispiel in der Pflege nicht belegen können und sie kriegen nur Geld, wenn sie Betten belegt haben, haben sie ein Finanzierungsproblem. Und dann ist es oftmals so, dass die sagen, was schert mich der Klimatod in 20 Jahren? Ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier bin. Das ist eine ganz rationale Entscheidung. Das heißt nicht, dass die gegen Nachhaltigkeit sind oder nachhaltige Investments zu tätigen in ihre Gebäude. Das müssen die tun. Und wenn die frei entscheiden können, würden die das natürlich tun. Aber die haben im Moment ganz andere Probleme. Und das paart sich dann auch noch zusätzlich mit einem Staat, der auch wie immer in seiner Ambivalenz auf der einen Seite Gesetze zum Klimaschutz erlässt und zur CO2-Reduktion und Gebäude ertüchtigen. Und auf der anderen Seite in der Refinanzierung für diese Unternehmen, wo der Investitionskostensatz vorgegeben wird, diesen Teil ausblendet oder nicht so bedient, wenn er ihn überhaupt bedient, dass man davon sinnvoll auch investieren kann.
Was heißt das denn für Sie als Bank? Sie sollen ja idealerweise, nicht nur Sie in Ihrem Hause, sondern die gesamte Finanzwirtschaft auch eine gewisse Transformationsbegleitung leisten. Sie sollen ja dafür sorgen, dass die Unternehmen realistische Perspektiven entwickeln können, wie man nachhaltiger wirtschaften kann. Und Sie werden ja, nehme ich an, auch gewisse regulatorische interne Vorgaben haben, Klimaziele, an die beispielsweise Finanzierung geknüpft sind. Wie gehen Sie mit sowas um, wenn Sie vielleicht auch ganz genau wissen, marode Schulgebäude sind jetzt ein Beispiel, das kennt, glaube ich, jeder aus dem eigenen Stadtbild. Wenn Sie eben wissen, diese Schulgebäude sind jetzt sicherlich nicht nach dem neuesten Ökostandard ausgerüstet und werden es mutmaßlich auch die nächsten Wochen und Monate nicht sein. Was heißt das dann für Sie auch, wenn Sie mit diesen Kunden arbeiten und wenn Sie eben sich auch überlegen, wie sinnhaft Sie jetzt ESG-Kriterien beispielsweise in Finanzierungen einfließen lassen können, um da den Weg zu ebnen?
Das ist natürlich schon ein spannender Trade-off, dahingegen das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir sind natürlich angehalten aufgrund der bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben und die sind auch strenger geworden. Wir haben ja mit der letzten KWG-Novellierung, also mit den MA-Risken, ja neue Paragraphen explizit nochmal zum Risikomanagement und ESG reingekommen. Das ist natürlich auch der Anfang. Sie wollen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir Kriterien definieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben gewisse Erfordernisse an ein ESG-Rating dieser Immobilien. Und dementsprechend diskriminiert das da zwischen gut und schlecht und was finanzieren wir und was finanzieren wir nicht mehr. Und das, was wir finanzieren, hängt dann schon davon ab, ab einer gewissen Grund-ESG-Score fallen Immobilien auch raus. Dann werden sie nicht finanziert. Es ist aber nicht so, dass die von vor 3 Jahren nicht mehr finanziert werden, sondern das sind wirklich Gebäude, die energetisch ein komplettes Fiasko sind. Die würden wir nicht mehr finanzieren. Aber man muss sich halt vorstellen, diese Gebäude sind ja nie nach einem Ökostandard gebaut worden. Das war ja auch nie gewünscht vom Staat. Also möglichst wenig ausgeben dafür, möglichst effizient bauen. Wenn wir es positiv ausdrücken würden, effizient bauen. Das heißt, da wurde ja nie auf CO2-Reduktion Wert gelegt. Das heißt, die sind im Standard ohnehin schon schlechter als ein vom Unternehmen gebautes. Da ging es nie um einen Goldstandard irgendwo. Das heißt, irgendwo mittel- bis unterdurchschnittliche Gebäudequalität, weil sie sollte ja nur der Sache dienen. Und so sind die halt auch. Und dann noch mit Abnutzung, dann kann man halt sagen, irgendwie, wenn man im Schulnotensystem von 1 bis 6 sind, die im besten Falle zwischen 3 und 4. Und die ganz Neuen haben natürlich KfW-Standards irgendwie 55, die haben dann eine 2 irgendwo. Aber die Mehrzahl der Gebäude, und ich meine, wir sind hier in der Ecke, wo alte Krankenhäuser hier hinten auch in der Region rund um die Börsenzeitung auch sind, die sind zum Teil über 100 Jahre alt. Da ist ja immer wieder dran gebaut worden. Also die sind zum Teil einfach, haben die keinen Standard. Das weiß man aber auch. Und da muss man mit den Unternehmen sprechen, da muss man Sanierung im Sinne der Gebäude und Investitionspläne vorlegen. Und die kann man auch begleiten, wenn die Häuser nicht so desaströs sind. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, höhere Risiken, höherer Preis. Das heißt, es wirkt sich schon im Zinssatz dann auch negativ aus und der muss dann bezahlt werden. Also da wirkt dann Lenkung schon, aber was nutzt Lenkung, wenn sie ins Leere läuft, wenn die Refinanzierung auf der anderen Seite es nicht mehr hergibt? Und dann entsteht natürlich dieser Investitionsstau. Man spricht ja von 140 Milliarden allein in der Sozialwirtschaft. Der wird halt nicht abgebaut, dann geht halt der Verschleiß weiter. Also der Staat muss irgendwann mal in seinen ganzen Überlegungen sich die Frage stellen, wie halten wir es denn damit und wie wollen wir das machen? Und daraus wird sich das ableiten. Aber wenn wir ehrlich sind, das Geld wird nicht mehr. Das wird sich ziehen. Das heißt, dieses ganze Thema wird auch einen längeren Zeitraum bekommen, was besser ist als gar nicht.
Ich erinnere mich, vor 2-3 Jahren gab es mal relativ viel Debatte um eine Sozialtaxonomie, wo es eben auch darum ging, kann man Investitionen in beispielsweise die Sozialgesundheitswirtschaft irgendwie taxonomiefähig fassen. Man hat ja mit dem Umweltbereich begonnen. Auch das hat ja dann so eine gewisse Lenkungsfunktion. Und damals, weiß ich, gab es gerade auch aus dem Kreis der Kirchenbank noch einige, die sich ein bisschen benachteiligt fühlten, weil sie sagen, wenn jetzt beispielsweise ein institutioneller Investor irgendwie bestimmte Quoten an taxonomiefähigen Investitionen erreichen will, dann erreicht er das nicht mit Geld, was er in Sozialprojekte gibt. Das Thema ist, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, so ein bisschen versandet. Sie sind da sicherlich näher dran. Ist das vom Tisch oder ist das ruhend? Wie würden Sie das einschätzen?
Also auf EU-Ebene als eigene Taxonomie ist es vom Tisch. Das haben sie nicht mehr geschafft damals. Das war vor der, ich glaube, vorletzte EU-Parlamentswahl. Hat man noch schnell den Green Act durchgedrückt und für die Social Taxonomy war keine Zeit mehr. Und danach hat sich die Weltlage geändert, die politische Lage geändert, da ist das Thema Social Taxonomy hinten runtergefallen.
Das heißt, Sie haben jetzt auch nicht die Hoffnung, dass das allzu schnell wieder...
Also ich glaube, dieses Thema auf hoher Ebene wird wahrscheinlich so nicht zurückkommen. Ich glaube, wenn, dann wird es einzelne Maßnahmen geben. Da gibt es auch in dem einen oder anderen Generaldirektorat auf EU-Ebene Maßnahmen, dass man versucht, zumindest auf dem Bereich der Investments Kriterien zu finden für Affordable Housing und so weiter, aber das sind dann aber eher auf dieser SFDR-Regulierungsebene. Da tut sich eigentlich nichts, auch wenn wir das eigentlich alle bräuchten. Wir haben Wohnraumnot, wenn wir allein nur darüber reden, Affordable Housing, bezahlbarer Wohnraum wäre ein Riesenthema, ist im Moment einfach nicht die Zeit. Die machen sich leider oder zwangsweise andere Gedanken auf diesen Ebenen. Da müssen vielleicht eher lokale Themen gemacht werden. Für uns persönlich als Bank ist es natürlich schade, weil wir sind zwar eine kirchliche Institution, wenn man so will, aber unser Hauptfokus liegt nicht auf Grün, unser liegt auf Sozial. Denn wir finanzieren halt vom Krankenhaus über Pflegeheime, über Schulen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und. Und das ist halt alles sozial. Das heißt, wir sind auch ein Stück weit benachteiligt, weil hinter dieser ganzen Taxonomie wird ja dann auch die Bankenregulierung, sie ist ja da drauf aufgebaut, dann auch die dann kommt. Und da ist es schon so, dass Projekte in Wind, Wasser und Ähnlichem bevorzugt werden gegenüber halt solchen Sachen. Das heißt, die Eigenkapitalvorschriften, da würden wir uns schon wünschen, dass man diesen Begriff, also dass man es über die Hintertür macht und sagt, dass die Bankenregulierung sagt, wir reden über das Thema kritische Infrastruktur. Und wir bevorzugen kritische Infrastruktur, wenn sie gewisse Regeln hat. Man versucht da gibt es auch Bestrebungen, auch auf EU-Ebene, dass man da Ausnahmen schafft, wo man als Backpacker mit unterwegs ist auf dem Trend der kritischen Infrastruktur, die zwar eher auf Autobahnen, was auch immer in dieser Ecke geht, dass man diese Finanzierung da mit drunter packt und dass es dann eine Erleichterung gibt, weil ich glaube, erkannt ist es schon. Aber dafür einen eigenen Rahmen zu schaffen, ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch. Es muss auch nicht zwingend sein, wenn man es schafft, über andere Aspekte es mit zu beleuchten. Und das wäre halt wichtig, auch Teil des sozialen Zusammenhalts. Weil es ist zwar schön, wenn wir überall ein Windrad haben, aber es wäre auch schön, wenn alle sich Wohnraum leisten können.
Ja. Das heißt, auch da sozusagen das Plädoyer für einen etwas pragmatischeren Ansatz. Man muss nicht ein eigenes Regelwerk zwingend erlassen, aber vielleicht versuchen, ins Bestehende über das Wording gewisse Aspekte einzunehmen. Genau.
Ich glaube, das funktioniert auch besser und schneller, als erstmal wieder eine Regulierung zu schaffen über Jahre, die dauert, bis sich alle geeinigt haben, anstatt ganz pragmatisch zu sagen, was hemmt uns eigentlich beim Bau? Und ein Teil dieses Baus sind natürlich die hohen Eigenkapitalkosten plus gegebenenfalls auch diese überbordende Regulierung auf Ebene der Green Taxonomy. Vielleicht kriegt man das sachlicher zusammengefasst und sagt, okay, das ist dann für uns auch ein Punkt. Und dann hat man einen Teil dieser Reduzierung von hohen Baukosten vielleicht da ein bisschen eingefangen.
Jetzt haben Sie trotz dieser mannigfaltigen Schwierigkeiten, über die wir jetzt sprechen, gesagt, es hat die beste Zeit noch vor sich, da kommt noch ein bisschen was. Gibt es einen Aspekt, wo Sie sagen, in Ihrem persönlichen Umfeld oder in dem, was Sie beeinflussen können bei der Evangelischen Bank, da haben Sie manchmal den Eindruck, dass Sie darauf hinarbeiten oder dass Sie was dazu beitragen, dass es bessere Zeiten gibt für Sustainable Finance?
Also ich glaube alleine, dass dadurch, dass wir für uns sagen können als Bank, dass alles, was wir tun, unter diesem Gedanken gemacht wird. Denn jeden Euro Einlage, den Sie bei uns machen, da können Sie sicher sein, der wird in soziale Investitionen gemacht. Also ich glaube, das ist wichtig für Leute, diesen direkten Zusammenhang hinzubekommen. Also die nennen wir es Impact, umgangssprachlich so ein bisschen, glaube ich, ist der Begriff dafür, einfach zu erkennen, was passiert mit meinem Geld, was wird damit getan. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, nach vorne hin insbesondere wird es auf der institutionellen Ebene wichtiger werden. Ich weiß gar nicht, ob es in der breiten Masse so wichtig werden wird und ob es das überhaupt muss. Sondern die institutionellen Anleger, die ja weitaus mehr Kapital haben, damit viel mehr Lenkungswirkung erzielen können und Hebelwirkung, die gucken da schon drauf. Die sind am Anfang nicht so kräftig da drauf gesprungen, die sind aber auch im Moment nicht alle abgesprungen. Die haben nie diese Exzesse in die eine wie die andere Richtung mitgemacht, weil die natürlich auch alle Stakeholder haben, die sagen, das ist wichtig für uns. Auf der einen Seite, weil wir als Pensionskasse, Versorgungswerk, und wenn es auch noch ein kirchliches ist, eine andere Verantwortung für die Kapitalanlage haben. Aber wir haben aber auch eine Verantwortung für die Renten, die zu zahlen sind und für die Pensionen. Also muss Ökonomie und Ökologie und Soziales einhergehen miteinander. Wir müssen nichts maximieren in allen Varianten, aber wir müssen angemessen sein. Und eine angemessene Rendite, da bin ich nach wie vor überzeugt, und das sieht man auch, wenn man sich mit Themen wirklich ehrlich macht, dass diese Nachhaltigkeit heutzutage nicht mehr dieses Thema hat. Wenn man so sehr branchen-like investiert, dann ist das nicht ein Problem von Nachhaltigkeit, sondern von mangelnder Diversifikation, weil halt eine Branche gerade nicht läuft. Also es gibt ja immer die Diskussion, ja, haben Sie Rheinmetalle? Dann sagt man, nee, Rheinmetall habe ich nicht, weil das ist jetzt nichts, was wir investieren. Ja, aber dann fehlen Ihnen ja die Erträge. Sag ich, ja, aber 30 Jahre wollte kein Mensch Rheinmetall haben. Und wenn Sie das Geld 30 Jahre in einem anderen Unternehmen angelegt hätten, so heute wahrscheinlich viel mehr. Also dieses immer wieder zu sagen, ja, weil ich nicht Rheinmetall habe, verliere ich Geld. Nee, das ist Quatsch. Das sind Branchenrotationen, die finden immer statt. Ein gut gemanagtes Portfolio setzt beim Risikomanagement auf. Und wenn das Risikomanagement auch diese Faktoren beinhaltet, dann wird es auf dem Weg auch eine angemessene Rendite erzielen. Und das kann man bei uns bekommen. Und deswegen sind wir eigentlich sicher, wenn sich diese Versachlichung durchsetzt und wenn wir das reduzieren auf die Fragestellung einer ökonomischen Risikomanagement, dann muss jeder institutionelle Investor sagen, da kommen wir ja gar nicht drum rum, weil es ist ja ein immanentes Risiko da. Wir können sehen, wir haben die Hochwasser, wir haben die jetzt gerade wieder, jetzt haben wir extrem Wintersituation, da sind die Unternehmen nicht drauf eingestellt. Und ich glaube, gerade bei der Bahn, neben all dem, was man an Management sehen kann, die sind ja auf dieses Thema die Volatilität des Klimas mit ihren ganzen Ausrüstungen gar nicht eingestellt. Also weder die Züge halten die höheren Temperaturen im Moment mit Klimaanlagen aus, noch sind die Weichen dafür, dass wir diese Schwankungen haben. Und das ist ja auch ein Risiko. Und da sind sie nicht drauf vorbereitet und dementsprechend funktioniert das LED. Und da können sie noch Glück haben, dass es ein Staatsunternehmen sind, weil wenn das ein privates Unternehmen wäre, wären die pleite. Weil sie ihre Risiken, die sich aus der Veränderung ergeben, nicht im Griff haben. Und einer davon sind die Risiken aus veränderten Klimabedingungen. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein banales Beispiel und die Bahn dient irgendwie als Beispiel für alles. Das ist so schlimm, will ich es jetzt gar nicht machen, aber das hat schon was damit zu tun, weil sie Geld sparen wollten, um die Varianzen nicht zu bezahlen, weil das halt mehr Geld kostet. Also müssen sie es jetzt aushalten. Und nur weil sie Monopolist sind, geht das. Jeder andere wird da nicht mehr mitfahren.
Aber wir sehen, es holt einen ein, früher oder später.
Es holt einen ein, im wahrsten Sinn des Wortes, ja.
Also, wir nehmen mit, eine Versachlichung ist angestrebt und wird gewünscht und dann besteht Hoffnung
Absolut. Hoffnung sollte man nie aufgeben. Und das ist ja auch Liebe, Glaube, Hoffnung Teil unseres Auftrags, unserer Botschaft des Christentums. Und insofern müssen wir das schon aus Überzeugung mitbringen.
Das lassen wir als Schlusswort genauso stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung. Das war Joachim Fröhlich, Mitglied im Vorstand der Evangelischen Bank. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Wir schauen auch in dieser Episode natürlich, was die Branche sonst noch bewegt. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir schauen mal auf das G in ESG, die Governance. Es gab einen personellen Umbau beim deutschen Corporate Governance Kodex. Das ist eine Regierungskommission, die sich immer einbringt in die Debatte um gute Unternehmensführung. Was genau passiert da gerade?
Ja, in dieser Kommission gibt es ein großes Stühlerücken. 3 langjährige Mitarbeiter scheiden aus, 3 neue rücken nach. Damit verändert sich die Zusammensetzung des Gremiums, das für Standards guter Unternehmensführung in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Der Kodex ist zwar kein Gesetz, aber für börsennotierte Unternehmen ein Orientierungsrahmen.
Ja, und ein ziemlich wichtiger dazu. Wer ist denn jetzt neu in diesem Gremium? Es sind insgesamt 3 Namen. Was bringen die mit?
Also Susanne Wiegand bringt viel Industrie- und Aufsichtsraterfahrung mit. Sie sitzt unter anderem in den Aufsichtsräten von Volkswagen, Brenntag und BWI und war bis 2025 Vorstandschefin der RENK Group. Michael Rüdiger steht eher für Kapitalmarkt und Finanzbranche, etwa als Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland und früherer Chef der DK Bank. Und Ulrich Grillo verbindet Familienunternehmen, Industrie- und Anlegerschutz. Diese Mischung zeigt, die Kommission setzt weiter auf Erfahrung aus Wirtschaft, Kapitalmarkt und Kontrolle.
Jetzt hast du schon gesagt, es sind auch 3 Personen, die das Gremium verlassen werden. Wen verabschieden Sie denn?
Ja, verabschiedet wurden Margarete Hase, Claudia Kruse und Marc Tumbler, also echt profilierte Stimmen, die jetzt ausscheiden.
Wir schauen mal noch auf das Thema Geldanlage und zwar unter dem Aspekt Geldanlage und Finanzbildung für Frauen. Das ist ein Thema, was lange so ein bisschen als Nischenthema irgendwie behandelt wurde, aber jetzt tatsächlich mehr in den Fokus rückt. Wolf, zunächst mal, warum ist das denn ein Thema, wo man überhaupt diesen Gender-Aspekt einbringen muss und sagen muss, das betrachten wir jetzt mal speziell für Frauen?
Weil Frauen oft mit schlechteren finanziellen Voraussetzungen starten. Die Lohnlücke liegt bei 16%. Doch viele Expertinnen sagen, diese Zahl zeigt nur einen Teil des Problems. Noch gravierender sind die Unterschiede über das gesamte Erwerbsleben hinweg. Frauen verdienen im Schnitt über Jahrzehnte deutlich weniger und haben deshalb auch später niedrige Renten. Claudia Müller vom Female Finance Forum bringt das auf den Punkt. Frauen müssen häufig mit weniger Geld ein längeres Leben finanzieren.
Und wenn wir das mal in Euro sozusagen ausdrücken, wo zeigen sich da die Unterschiede konkret?
Vor allem bei Einkommen, Rente und finanzieller Sicherheit. Die durchschnittliche Rente von Frauen in Deutschland liegt bei 955 Euro vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung. Gleichzeitig fallen die Rentenansprüche von Frauen hierzulande um 46% niedriger aus als die von Männern. Hinzu kommt, viele Frauen kennen ihre eigenen Rentenansprüche gar nicht. Wer die Ausgangslage nicht kennt, kann auch schwer gegensteuern. Das erhöht das Risiko von Altersarmut und belastet oft schon im Berufsleben.
Jetzt hast du das Female Finance Forum schon angesprochen. Die wollen da ein bisschen Aufklärung leisten. Was wollen die denn konkret tun?
Das Forum setzt auf gezielte Finanzbildung, weil viele Frauen sich in klassischer Bankberatung nicht ausreichend wahrgenommen fühlen. Viele wissen, dass sie vorsorgen müssten, aber nicht wie. Deshalb gibt es Seminare, die speziell Frauen ansprechen. Dort geht es nicht nur um Produkte, sondern auch um Grundlagen und Selbstvertrauen. Teilzeit, Care-Arbeit und fehlende Kinderbetreuung bleiben strukturelle Ursachen der Lücken.
Lass uns zum Abschluss nochmal in die Industrie wechseln. Da gibt es eine ganz spannende Entwicklung in der Zementindustrie. Die ist ja auch auf der Suche nach dem Weg zur Klimaneutralität. Und ein großes Thema ist der Bereich CO2-Abscheidung. Da führt eigentlich fast kein Weg mehr vorbei. Ist aber nicht so ganz einfach, ne? Warum ist die Zementindustrie denn so ein besonders schwieriger Fall beim Klimaschutz, Wolf?
weil ein großer Teil der Emissionen dort nicht einfach durch effiziente Technik verschwindet. Rund 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Zementproduktion. Das Problem: etwa 2/3 der direkten Emissionen entstehen prozessbedingt beim Brennen von Kalkstein im Ofen. Diese Emissionen gelten als chemisch kaum vermeidbar. Deshalb reicht es nicht, nur Energie zu sparen oder Anlagen zu modernisieren. Die Branche braucht zusätzliche Lösungen, wenn sie wirklich klimaneutral werden will.
Ja, da kommt dann die schon angesprochene CO2-Abscheidung ins Spiel. Wie funktioniert es denn?
Also bei Carbon Capture wird CO2 abgeschieden, um es entweder zu speichern oder weiterzuverwenden. Genau darin sehen Unternehmen wie Heidelberg Materials oder Andritz einen wichtigen Baustein. Andritz arbeitet schon seit 2005 an dem Thema. In Deutschland gibt es bereits Anwendungen, wo abgeschiedenes CO2 weiterverarbeitet wird. Besonders weit ist Norwegen. Heidelberg Materials betreibt dort nach eigenen Angaben die weltweit erste industrielle CO2-Abscheideanlage in der Zementindustrie. Das gilt als Pilotprojekt in der Branche.
Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz einfach umzusetzen. Was sind denn die größten Hürden?
Stimmt, solche Projekte sind teuer, hängen von Förderzusagen ab und brauchen Infrastruktur für Transport und Speicherung, etwa Pipelines oder Schiffslösungen. Gleichzeitig sagen die Unternehmen selbst, CO2-Abscheidung ist nur ein Baustein. Hinzu kommen müssen effizientere Anlagen, alternative Brennstoffe und weniger klinkerintensive Produkte. Kritiker warnen allerdings, dass Carbon Capture den Umstieg auf grundsätzlich klimafreundliche Baustoffe verzögern könnte. Notwendig ist die Technik wohl, ausreichend allein aber nicht.
Also bezeichnen wir es mal als Zwischenschritt. Danke für die Einschätzung. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du bei mir warst. Danke dir.
Danke auch.
Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in 14 Tagen bei der nächsten Episode Nachhaltiges Investieren. Die kommt am 2. April. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.